Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da war und der da ist und der da sein wird. In aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. In diesem Gottesdienst geht es um das Thema Zeit und deshalb auch in dieser Predigt. Und ich habe diese Predigt überschrieben, das sehen Sie auf Ihrem Predigtzettel, mit einem Schlagwort. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ein Satz, den ich im letzten Jahr, in diesem zu Ende gehenden Jahr, häufig gesprochen habe. Terminkalender abgecheckt, habe ich leider keine Zeit. Das habe ich häufiger Menschen sagen müssen. Ich habe es aber auch häufig gehört von Kollegen, die ähnlich einen gefüllten Terminkalender haben wie ich. Ich habe es aber auch gehört von Leuten, die ich eingeladen habe zur Evangelisation. Wollen sie nicht mal kommen? Würde ich ja gerne nicht, aber ich habe leider keine Zeit. In der Woche ist dieses und jenes. Ich habe keine Zeit. Dieses Wort habe nicht nur ich gehört und nicht gebraucht. Wenn Sie an 2011 zurückdenken, dann werden auch Sie immer wieder mal diese Antwort gehört haben oder diesen Satz gehört haben und ihn vielleicht auch das ein oder andere Mal gesprochen haben. Ich habe keine Zeit. Aber so wahr diese menschliche Erkenntnis ist, dass wir keine Zeit haben, ist das ja noch erstmal nichts Biblisches. Oder doch? Auch in der Bibel ist davon die Rede, dass wir keine Zeit haben. Dass unser Leben nicht ewig lange dauert, sondern dass das ganz, 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 ganz schnell geht. Und so wollen wir einen kurzen Vers hören aus dem Psalm 90, der das Leben und Sterben des Menschen hier auf Erden bedenkt. Wir wollen hören als Predigtvers Psalm 90, den Vers 10. Dort heißt es, unser Leben fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Unser Leben fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Amen. Wir wollen stille werden. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses Wort über unser Leben und über die Zeit, die wir hier auf Erden verbringen können. Darüber wollen wir jetzt nachdenken in dieser Predigt und wir wollen dich bitten, dass du uns deinen Geist senden wollest, auf dass er uns heiligen wolle in deiner Wahrheit, in deinem Wort, auf dass wir das erkennen sollen und können, was wir für unser Leben zu hören haben. Das wird nur dann gelingen können, wenn du uns deinen guten Heiligen Geist schenkst für diese Predigt. Und darauf wollen wir dich bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe keine Zeit, das ist nicht nur ein moderner Ausspruch des gehetzten Menschen des 21. Jahrhunderts, nein, es ist eben auch eine 3000 Jahre alte Erkenntnis unseres Herrn und Gottes aus der Bibel. Unser Leben fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wir haben in der Tatsache keine Zeit. Und ich möchte an drei Punkten das noch einmal aufzeigen, warum wir keine Zeit haben. Erstens, ich habe keine Zeit, weil meine Zeit schlecht von mir verwaltet wird. Zweitens, ich habe keine Zeit, weil meine Zeit vom Teufel vergewaltigt wird. Und drittens, ich habe keine Zeit, weil meine Zeit nur sehr begrenzt ist. Das Erste, ich habe keine Zeit, weil meine Zeit von mir schlecht verwaltet wird. Nun ist dieses ein 3000 Jahre altes Wort, dass das Leben so schnell vergeht, aber niemals ist dieses Wort richtiger gewesen als heute Abend im Jahr 2011. Denn wir haben mehr Zeit für uns als jede andere Generation. Natürlich, auch vor 2000, vor 3000 Jahren hatte das Jahr für einen Menschen nur 365 Tage und auch nur 24 Stunden. Und doch, das, was wir daraus machen können, ist bei uns um Längen größer als bei allen Generationen, die vor uns gelebt haben. Also erstens ist es mal so, dass wir länger leben als alle anderen Menschen vor uns. Vor 150 Jahren, da war die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland, die lag bei 40 Jahren. Wir sind jetzt fast doppelt so hoch. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 78,5 Jahren. Also fast das Doppelte, was wir haben als die Menschen früher. Also wir haben eigentlich schon mal mehr Zeit. Dann kommt dazu, dass wir heutzutage viel weniger arbeiten als früher. Die alten Brüder und Schwestern unter uns, die wissen davon, ein Lied zu singen. Damals wurde montags bis samstags gearbeitet. Und nicht so nach 7 Stunden fertig, da war die 60-Stunden-Woche die Regel. Und heute? 35-Stunden-Woche im Metallgewerbe, 37,5 im Einzelhandel, 38,5 im öffentlichen Dienst. jede andere Generation. Und dann kommt dazu, dass die Arbeiten, die wir so auch privaten zu erleben haben, komplett entlastet sind. Meine Großmutter, die hatte 8 Kinder. Wenn die gewaschen hat, ohne Waschmaschine, mit dem Waschbrett, auch das kennen Sie noch, da war die den ganzen Tag beschäftigt. Und heute rein in das Ding, Waschpulver rein, 2 Minuten, läuft die Maschine und macht alles von alleine. Ich habe im Juni bei der Ernte gesessen, im Feld, es wurde abgeerntet mit dem Mähdrescher. Da habe ich mich mit dem Mähdrescherfahrer unterhalten, als da Pause war. Er, der Mähdrescherfahrer und ein Traktorist. Und die ernteten ein Riesenfeld ab mit dem Mähdrescher, der hatte Reifen, da passte ich 3-mal rein von der Höhe. Dann hat der mir folgenden Satz gesagt: Wir machen heute in einer Stunde zu zweit das, was früher 100 Mann an einem Tag nicht geschafft haben. Industrialisierung der Landwirtschaft. Mehr Zeit als alles. Denken wir an unsere Bremer Kaufleute. Wenn vor 200 Jahren einer ein Geschäft gemacht hatte mit Riga, dort mit unserer Partnerstadt im Baltikum, wenn der sich da auf die Reise machte zu seinem Geschäftspartner, der war dann eine Woche unterwegs, wenn er hinfuhr, und eine Woche unterwegs, wenn er zurückkam. Und wenn er dann noch ein paar Tage in Riga blieb, war er einen Monat unterwegs. Wir waren mit der Gemeinde jetzt da, unserer Partnergemeinde, sind wir rübergeflogen 2 Stunden und zurück auch wieder 2 Stunden. So schnell ist das heute, was wir Zeit sparen. Unglaublich. Meine Mutter, die hat bei der Sparkasse gearbeitet, die war Kassiererin, ich weiß immer noch zwischen den Tagen, 24. bis 1. Januar, da wurden die Zinsen zusammengerechnet, gab es noch keine Computer, da war die gesamte Belegschaft, die hatten Urlaubssperre, da waren die von morgens 6 bis abends 18 Uhr in der Kasse und haben gerechnet und gerechnet und gerechnet und gerechnet. Heute drückt in der Kasse einer auf den Computer auf den Knopf, dann macht der Computer in einem Bruchteil der Sekunde all das, wo früher hunderte von Menschen mehrere Wochen gebraucht haben und ist noch viel genauer und macht keine Fehler. Also wir sparen Zeit ein ohne Menge. Wir haben mehr Zeit vom Lebensalter her. Wir sind so begnadet, dass wir so viel Zeit einsparen. Also zur Verfügung haben wir mehr als jede Generation vor uns. Aber jetzt kommt das Paradoxon mit diesem Zeiteinsparen. Je mehr Zeit wir einsparen, desto weniger Zeit haben wir. Ich habe keine Zeit. Das können die älteren Geschwister schon über 70, über 80 sind, sagen, ja früher, damals, da hatten wir wirklich mehr Zeit füreinander in der Familie. Heute hat ja keiner mehr Zeit. Wie oft höre ich das? Wir haben keine Zeit, obwohl wir effektiv viel, viel mehr haben. Auch wenn ich auf mich gucke, was ich als Pastor tue, wenn ich da sehe, wie vor 100 Jahren die Vorgänger gearbeitet haben und womit ich heute beschäftigt bin, mit dem vielen, was mir Zeitersparnis schenkt, habe ich trotzdem weniger Zeit als die Geschwister früher. Und das liegt auch an meiner schlechten Verwaltung, weil ich mit der mir gegebenen, von Gott geschenkten Zeit schlecht umgehe. Wenn ich heute Abend auf dieses Jahr 2011 zurückblicke und sehe auf die Zeit, die ich mit meinem Herrn und Gott verbracht habe, dann muss ich sagen, Olaf Latzel, zu wenig gebetet, zu wenig im Wort gelesen. Ich hatte keine Zeit, zu wenig Zeit mit meinem Herrn und Gott. Und wenn ich auf meine Gemeinde schaue, das ist natürlich die Gemeinde Jesu Christi, die St. Martini-Gemeinde, war sie immer, bleibt sie immer, aber die mir anbefohlen ist als meine Schafe, ich darf hier Hirte sein, Pastor sein, auch da muss ich sagen, nicht genügend für die Gemeindeglieder gebetet. Du hättest mehr Zeit nehmen müssen, um Geschwister besuchen zu müssen. Da bin ich schuldig geworden an Gott, an der Gemeinde, der ich vorstehe. Wenn ich gucke auf mein Privates, meine Eltern, im zurückliegenden Jahr 2-mal Besuch, gut, die wohnen 300 Kilometer weg, aber nur 2-mal da gewesen. Die hätten sich gewünscht, dass ihr Sohn häufiger da gewesen wäre. Da gucke ich auf meine Tochter, da war ich jetzt gerade zwischen Weihnachten und Neujahr 1-mal im Kino, 1-mal habe ich es geschafft, mit ins Kino zu, obwohl ich weiß, wie sehr die sich darüber freut, nicht nur 1-mal im Kino gewesen. Ich hatte leider keine Zeit. Ihr Bruder und Schwestern, ich bin froh, dass wir heute Abend Abendmahl feiern können. Und dass ich all meine Schuld, die ich mit meinem falschen Zeitmanagement 2011 getan habe, dass ich die heute Abend auch dem Herrn hinlegen kann. Ich kann sagen, Herr, ich habe versagt. Sicher, ich habe vieles gemacht, vieles versucht. Aber ich hatte häufig auch keine Zeit für wichtige Dinge. Und ich bin froh, dass ich heute Abend Vergebung erfahren darf für mein schlechtes Zeitmanagement, wo ich keine Zeit hatte. Auch du darfst darüber nachdenken, wo das vielleicht bei dir nicht geklappt hat, wo du dir nicht für Gott, für deinen Nächsten, für anderes Zeit genommen hast, was wichtig war. Noch du darfst am Abend die Vergebung nachher am Abendmahl erfahren. Ich habe keine Zeit, weil meine Zeit von mir schlecht verwaltet wird. Und dann geht so ein Jahr schnell dahin und dann ist es vorbei. Es ist weggeflogen. Ein zweites: Ich habe keine Zeit, weil meine Zeit vom Teufel vergewaltigt wird. Es ist nicht nur, dass ich versage, dass ich vielleicht falsche Prioritäten gesetzt habe, sondern ich stehe auch in einem Gesamtkontext in dieser Welt, wie ihr alle auch, wo der Teufel da ist, wie so ein Dompteur im Zirkus mit der Peitsche und der hetzt mich und der hetzt uns und dann haben wir keine Zeit. Und wer das nicht weiß, dass es einen Teufel gibt, nicht, der hat überhaupt nicht verstanden, angefangen zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Es gibt einen Teufel, der Herr in dieser Welt ist. Gott steht über dem, das ist auch wahr, aber ist der Herr dieser Welt. Es gibt eine Stelle in der Bibel, da kriege ich immer wieder einen Schreck, wenn ich das lese. Lukas 4, bei der Versuchung des Herrn, stellt der Teufel Jesus hin und zeigt ihm die ganze Welt. Dann sagt er, all diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Diese Macht hat der Teufel. Und Jesus widerspricht da nicht. Der Teufel ist auch schon besiegt. Wir wissen am Ende der Zeiten, da wird er in der Hölle landen, wird vernichtet sein. Aber in dieser kurzen Zeit, die er noch hat vor dem Ende, da wirkt er noch. Und da versucht er alles andere mit reinzureißen. Und er hat Macht in dieser Welt. Er hat Macht in dieser Welt. Und glauben Sie mir, jeder Pastor, der ein bisschen in der Seelsorge drin ist, der weiß, von diesen Mächten zu sprechen, von Menschen, die gebunden sind, die man es erlebt. Das ist ein zurückliegendes Jahr, da ist ein guter Freund zu mir gekommen. Er hat ihm erzählt, wie seine Ehe kaputt gegangen ist. Wie er seine Frau betrogen hat. Da hat er gesagt, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Da hat mich was getrieben. Ich kann das gar nicht erklären. Ich habe so eine fantastische Familie, so eine fantastische Frau. Getrieben von einer Macht. Von einer Macht, die der Teufel ist. Der treibt uns. Oh, die Pastoren und ich, wenn sie nichts mehr haben, dann fangen sie mit dem Teufel an zu reden. Glauben Sie mir, der Teufel ist eine Macht. Das wissen auch die Intelligentesten. Goethes Faust. Hier in dieser Runde kann man ja voraussetzen, dass da eine Allgemeinbildung ist. Und Sie wissen, wovon ich spreche. Goethes Faust. Goethe, einer der klügsten deutschen Dichter, der hat das zusammengefasst. Die Macht des Teufels. Nicht das arme Gretchen ist da in die Fänge des Teufels gerät, nicht? Wie sie unwissentlich ihre Mutter vergiftet, ihren Bruder in den Tod führt und ihr neugeborenes Kind töten lässt, ohne dass sie das wollte. Dann sagt sie da, als sie das erkennt, doch alles, was dazu mich trieb, Gott war so gut, ach, war so lieb. Da war auch so ein Treiben des Widersachers, ein Treiben, der in dieser Welt treibt. Und wer das nicht erkannt hat, dass es einen Teufel gibt, der treibt, dem ist nicht zu helfen. Der kann auch nicht verstehen, warum es einen Holocaust gegeben hat, warum es den Gulag gegeben hat. Der versteht nicht, warum es den Zweiten Weltkrieg gab. Der versteht auch nicht den Wahnsinn in Nordkorea mit diesen wahnsinnigen Potentaten. Der versteht nicht, was in Libyen abgelaufen ist. Das hat alles mit dem Teufel zu tun, der zerstören will. Und es gibt zwei Dinge, wo der Teufel ganz besonders aktiv ist. Im Krieg ist das ganz klar. Aber wenn er es da nicht kriegen kann, dann arbeitet er bei den Menschen mit zwei seiner Lieblingswerkzeuge. Einmal mit dem Geld und zum anderen mit der Zeit. Die hängen übrigens ganz eng zueinander. Zeit und Geld hängen ganz eng miteinander. Damit arbeitet der Widersacher. Mit Geld und mit Zeit. Benjamin Franklin, der hat schon gesagt, dieses alte Wort, nicht Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Da ist jemand zu ihm in den Buchladen gekommen. Buchladen betrieben, habe ich nur Blitzableiter erfunden und war Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung von Amerika. Nein, der hat auch Buchladen betrieben, da kommt einer rein, will ein Buch kaufen, damals waren Bücher sehr teuer, und verhandelt mit seinem Verkäufer. Und der Verkäufer kommt nicht weiter, dann holt der Verkäufer den Benjamin Franklin und dann soll der mit ihm verhandeln und der will einen Dollar haben, der Benjamin Franklin, der will weniger bezahlen. Und als dann Benjamin Franklin kommt und sagt, jetzt kostet das Buch nicht mehr 1 Dollar, sondern 1,25 Dollar, du sagt der Kunde, wie das denn nicht? Ich wollte doch weniger haben, 1 Dollar war doch eben. Nein, sagt Benjamin Franklin, jetzt bin ich aufgestanden, zu dir gekommen, habe Zeit verbraucht, um dir das Buch zu verkaufen. Und Zeit ist Geld. Remember, time is money. Zeit ist Geld. Und das wissen Sie alle. Zeit ist Geld. Nicht? Sie müssen nur mal Ihren Installateur kommen lassen. Wenn der 4 Stunden arbeitet an der Heizung, dann kostet es 150 Euro. Und wenn der 8 Stunden arbeitet, dann ist das natürlich direkt über 300 Euro. Zeit ist Geld. Legen Sie Ihr Geld aufs Konto, nicht, da wird das mehr. Wenn Sie es ein Jahr liegen lassen, die Zinsen, Zeit ist Geld. Just-in-Time-Produktion, nicht? Das können Sie sich mal von einem Wirtschaftsmenschen erzählen lassen, was das heißt. Unsere Wirtschaft, die funktioniert just-in-time. Nur in der Zeit, zeitgenau. kein Konzern hat mehr heute Lagerhallen, wo irgendwelche Dinge bevorraten. Nein, die kommen genau auf den Zeitpunkt, wenn sie gebraucht werden, weil alles Geld ist, weil das sonst Geld verschwenden würde. Zeit ist Geld, deshalb müssen so viele Lastwagen fahren. Und wir, wenn die Straßen noch verschneit sind oder wenn irgendwelche Dinge nicht funktionieren mit der Infrastruktur, da stehen nach 2 Tagen alle Betriebe still. Zeit ist Geld. Und mit Geld arbeitet der Widersacher, davon ist in der Bibel immer wieder die Rede, und auch mit der Zeit. Denn der Widersacher will nicht, dass wir Zeit haben. Der Widersacher will, dass wir geknechtet und gehechtet sind. Am besten noch hinterm Geld herlaufen, nicht? Damit zieht er uns immer. Das ist nämlich so die Hauptdroge, die er uns gibt. Geld ist an und für sich nicht schlecht, aber der Widersacher gibt es uns so, dass wir es immer zum Schlechten machen. Und wenn wir dem hinterherlaufen, dann haben wir keine Zeit. Dann schenken wir alle Zeit dem Geld und haben wir keine Zeit, auf das Evangelium zu hören. Das ist das, was der Widersacher will. Der will, dass wir keine Zeit uns nehmen und das Wort Gottes kommen. Der will, dass wir Zeit mit Geld verbringen, mit den Freuden und mit der Lust dieser Welt, aber nicht auf das Wort hören, weil dann könnten wir ja gerettet werden. Der Widersacher will nicht, dass wir uns Zeit für Gott und euch Zeit für unseren Nächsten nehmen. Gott will das. Deshalb ist auch das längste Gebot in den 10 Geboten, das 4. Gebot, das Sabbatgebot, halte ich. Du sollst den Sabbattag heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten. Aber einen Tag, den 7. Tag, da werden alle Stecker gezogen. Da wird nicht mehr gearbeitet. Nicht dem Geld hinterher, nichts. Da muss absolute Ruhe sein, damit du, Mensch, zur Ruhe kommst. Damit du über Gott nachdenkst, damit du auf sein Wort hören kannst und damit du auch von deinen Mitmenschen da bist. Dann gucken wir uns mal auf die Bedeutung des 4. Gebotes, des Sabbatsgebotes in unserer Gesellschaft. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Das spielt keine Rolle mehr. Sonntags, da wird Fußball gespielt im Weserstadion halt, nicht? Da werden dann die Geschäfte aufgemacht, nicht? Da muss man kein Prophet sein, wenn das so weitergeht. In 20 Jahren fällt auch dieses Ladenöffnungsgebot. Das ist ganz klar. Das Sabbatgebot wird ausgehöhlt. Auch das ist eine teuflische Macht. Die Leute meinen das nicht schlecht, nicht? Die Geschäftemacher und die Fußballspieler und alle, die meinen das nicht schlecht, nicht? Doch alles, was dazu mich trieb, Gott war so gut, ach, war so lieb, nicht? Wir durchblicken das manchmal gar nicht, wie das alles schneller wird in der Zeit um uns herum. Und das ist der Widersacher, der da arbeitet und immer mehr und der uns hetzt wie ein Dompteur, damit wir ja keine Zeit finden. Für unsere Mitmenschen, für Gott, für uns. Nein, wir sind gehetzt und da ist der Widersacher dahinter, der uns vergewaltigt. Das ist eine große Macht. Auch das ist sensibel, dass wir das noch einmal, dass wir eine Sensibilität dafür entwickeln, halt, dass es diese Macht gibt, die uns auch dazu bringt, dass wir keine Zeit mehr haben. Ich habe keine Zeit. Das ist nicht nur mein eigenes Versagen, es ist auch der Teufel. Gesamtsystem, wo er mit der Zeit arbeitet. Und ein drittes, warum ich keine Zeit habe. Ich habe keine Zeit, weil meine Zeit hier auf Erden nur sehr begrenzt ist. Das eine ist mein eigenes Versagen, das andere ist das Gesamtkosmische, dass der Widersacher da ist, aber meine Zeit als Mensch ist eben nur sehr, sehr begrenzt. Und ich bringe, so heißt es hier in Psalm 90, meine Zeit zu, wie ein Geschwätz. Sie fliegt davon, das ist so unglaublich schnell. Und Gott sagt dann in Psalm 90 weiter, denke daran, dass das nur ganz, 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 ganz kurz ist. Und dann ist das vorbei. Die ist nur ganz kurz, denn dir ist wenig Zeit gegeben. Psalm 90 heißt es, unser Leben wären 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80. An anderer Stelle heißt es in der Bibel, es gibt eine absolute Obergrenze, die liegt bei 120. Das ist schön, dass uns Job Hees das in der letzten Woche nochmal gezeigt hat, dass tatsächlich irgendwann so mit 108 absolut Schluss sein sollte und muss halt nicht. Aber sagt die Bibel schon vor 3000 Jahren, bei 120 ist Schluss. Da wurden die Leute damals 60, da galt schon als Kreis, hat keine Ahnung, 120 Jahre gedacht, nicht? So ist die ewige Wahrheit der Bibel. Aber auch wenn man so 100 wird, nicht? Irgendwann ist Schluss. Und gerade die alten Menschen sagen, dass je älter man wird, dann wird das immer mehr die Wahrheit dieses Predigttextes. Unser Leben fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Ein 13-Jähriger, der kann das noch nicht nachempfinden. Aber ein 93-Jähriger, der kennt den Wahrheitsgehalt dieses Wortes. Wird immer schneller. Unsere Zeit ist nur begrenzt. Ich habe eben davon gesprochen. Durchschnittslebenserwartung von uns hier in Deutschland liegt bei 78,4 Jahren. Können Sie mal nachrechnen, das sind 28.500 Tage, die wir haben. Und jetzt sind wieder 365 weg, denn das Jahr ist wieder zu Ende. Dann kann man das auch addieren. Wo wird er liegen? Wie viel haben wir denn? Ich sage das immer wieder, ich bin 44, ich habe 16.000 Tage etwa schon verbracht. Und wenn ich 28.000 im Mittel hätte, dann muss ich sagen, ich bin jetzt am Ende des zweiten Drittels, rein statistisch. Allerdings, mein Leben richtet sich nicht nach dem, was das Statistikamt in der Bundesrepublik Deutschland sagt, sondern was unser Herr Gott sagt. Kann sein, ich werde auch nur noch 20 Tage alt, keine Ahnung, weiß keiner von uns. Wir wissen nicht, wie viele Tage Gott uns nächstes Jahr aus seiner Gnade schenkt, 2012. Vielleicht werden es nochmal 365. Aber vielleicht werden es auch nur 120. Keiner weiß es. Aber vielleicht schaffen wir das ja nächstes Jahr wieder, 365, ziehen uns nächstes Jahr wieder und das nächste Jahr wieder. Aber irgendwann kommt das Silvester, kommt der Altjahresabend, der der letzte ist. Und wenn man das weiß, ist das manchmal sehr schwer. Ich denke an die Menschen, die schwer krank sind. Krebskranke, die wissen, ich mache es nicht mehr lange. Vielleicht noch 2 Monate, vielleicht noch ein halbes Jahr, aber das war's. Wenn einem die Begrenztheit deutlich wird, also das, was ich euch und Ihnen jetzt gerade erzählt habe, nicht, dass unser Leben begrenzt ist, das wissen wir ja alle nicht, dass wir alle nicht 100.000 Tage haben, sondern so, dass so maximal so 38.000 Tage Schluss ist. Aber wenn wir es dann ganz aktuell bei uns merken, dass es nur noch so ein paar Dutzend Tage vielleicht sind, dann wird es ganz eng. Dann wird es ganz traurig. Wird es ganz depressiv. Ich weiß nicht, wie ich sterben werde und wie Sie sterben werde. Vielleicht kriegen wir es gar nicht mit, dass Gott uns einen gnädigen Tod schießt, aber ganz schnell sterben. Aber vielleicht müssen wir hier irgendwann auch ganz offenen Augens in den Tod hineingehen, weil wir krank geworden sind und wissen, es wird jetzt immer weniger. Das sind schwere Zeiten. Das wissen wir alle, dass dann auf einmal alles anders anwendet. Da hat man Zeit. Da spielt das keine Rolle mehr, was auf einmal kommt, was einem der Arbeitgeber sagt oder was eben einem das Geld sagt. Dann hat man auf einmal Zeit. Dann ist das nicht mehr wichtig, was einen so treibt, sondern dann öffnen sich die Augen für das wirklich Wichtige. Aber dann ist die Begrenzung da. Und dann wünscht man sich so mehr Zeit und dann kommt natürlich auch Depressivität und dann kommt Traurigkeit, dann kommt Trübsal. Eben weil die Zeit begrenzt ist, wenn man das verstanden hat. Übrigens, nicht nur, wenn man krank ist und sich der Kürze noch bewusst wird, auch wenn man sich wirklich mal Zeit nimmt und über die eigene Lebenszeit nachdenkt. Darüber nachdenkt, was alles schon gewesen ist, was noch kommt. Wie wenig das ist, wie schnell das geht, dass unser Leben schnell dahin fährt, als flügen wir davon. Wenn man sich da wirklich mal Zeit nimmt, da ganz nackt drüber nachdenkt, da wird einem Angst und Bange. Da wird man traurig, wenn man Jesus nicht hat. Losung für den heutigen Tag, wunderbares Wort aus Jesaja 26. Herr, wenn Trübsal da ist, da suchen wir dich. Wisst ihr, das ist der Trost angesichts unserer Begrenzung unserer Lebenszeit. Angesichts dessen, dass wir tatsächlich nur ganz, 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 ganz wenig Zeit hier haben. Das macht für uns, die wir an Jesus Christus glauben, nichts. Denn wir wissen, dass der Tod nicht das Letzte ist. Klar, wir alle gehen auf den biologischen Tod zu. Für die einigen noch in diesem Jahrzehnt, für andere im nächsten oder übernächsten. Aber klar, in 100 Jahren sitzt keiner von uns mehr. Da liegen wir alle am Friedhof. Aber wisst ihr, die in Jesus Christus sind, für dich ist das kein Problem. Weil wir ja weiterleben werden beim Herrn. Und was sind da die paar Jährchen, die wir hier nur haben? Die kurze Zeit, selbst wenn es noch 40 oder 50 Jahre wären. Wer mich da als Schwester im Glauben unwahrscheinlich beeindruckt hat, ist Sophie Scholl. Sie kennen diese junge Widerstandskämpferin, die in München Flugblätter verteilt hat gegen das Naziregime, die dann verhaftet wurde, die dann verurteilt wurde. Junge Frau von 21 Jahren, gerade frisch verlobt, intelligent, attraktiv, gesund, das ganze Leben noch vor sich. Und das ist das Todesurteil über ihr ausgesprochen. Das ist auf einmal die Begrenzung da, nicht weil sie Krebs hat, sondern weil es ein wahnsinniges, teuflisches, faschistisches System gibt. Das ist die Begrenzung auf einmal erlebbar. Totaler Horror. Nicht mehr weiterleben. Und dann kommt es zur letzten Begegnung von Sophie Scholl mit ihrer Mutter. Die war Diakonistin gewesen, eine gläubige Frau. Und als sie ihren Mann kennenlernt, da ist sie dann aus der Diakonistenmutteranstalt ausgeschieden, hat geheiratet und hat ihre Kinder im christlichen Glauben erzogen. Und dann wird es der Mutter von Sophie Scholl noch einmal gestattet, dass sie dort ihre Tochter besuchen kann. Und sie weiß, die Tochter ist zum Tode verurteilt und es ist die letzte Begegnung. Da ist keine Zeit mehr. Die letzte Begegnung, da ist keine Zeit mehr. Die haben nun keine Zeit mehr. Nur noch dieses letzte Zusammensein der Mutter mit der Tochter in Anwesenheit eines Gestapo-Beamten. Da sprechen die beiden Frauen und da geht diese Zeit immer mehr aus und der Gestapo-Beamte klopft schon auf den Tisch als Zeichen, jetzt führe ich gleich die Tochter wieder raus. Und als der Gestapo-Beamte auf den Tisch geklopft hat, da sagt die Mutter zur Tochter, nun wirst du nicht mehr durch diese Tür hindurchkommen. Da antwortet Sophie Scholl, ach Mutter, die paar Jährchen. Darauf die Mutter, gell Sophie, Jesus. Und Sophie sagt, ja, aber du auch. Und dann steht Sophie Scholl auf und geht furchtlos mit einem unaufhörlichen Lachen durch die Tür. Gell, Sophie, Jesus, so sagt die Mutter, da ist keine Zeit mehr. Sie wusste, sie würde ihre Tochter nie mehr wiedersehen. Da bleibt nichts mehr. Nur eines, Jesus Christus. Die Tochter geht und sie weiß, dass die Mutter trauern wird und dass sie sich in der Trauer zurücklassen wird. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Mutter das eigene Kind vor sich zu Grabe tragen muss. Dann sagt sie es ihr, ja, aber du auch. Wohl dem, der Jesus hat, weil der kann dann auch, wie Sophie Scholl, mit einem Lachen in den Tod gehen. Das sagen wir, Wahnsinn, das ist doch eigentlich zu viel. Nein, das ist nicht zu viel, das ist das, was uns Gott gibt, angesichts unserer begrenzten Zeit. Wir haben keine Zeit, unsere Lebenszeit, die fliegt schnell dahin. Wir alle haben vermutlich noch mehr Zeit als Sophie Scholl. Wir haben mehr Zeit bei der kurzen und wenigen Zeit, die wir haben. Aber wir alle dürfen in Jesus Christus eins haben, die Gewissheit, dass unsere Zeit nicht zu Ende ist, wenn der biologische Tod kommt, sondern dass es weitergeht bei dem ewigen Gott. Denn bei Gott gibt es kein Ende der Zeit, der war von Anbeginn und wird immer sein in aller Ewigkeit. Und wenn wir an ihn glauben, dann dürfen wir wissen, dass auch unsere Zeit in seinen Händen steht und dass sie niemals ein Ende haben wird, weil wir Teil am Glied, am Leib Jesu Christi sind, als sein Glied. Und das möchte ich dir am Ende dieses zu Ende gehenden Jahres noch einmal trostreich zusprechen. Bei allem, was misslungen ist im letzten Jahr, wo du keine Zeit hattest, bei allem, wo du vielleicht auch dem Teufel in die Fallen getappt bist und bei all dem, was dir vielleicht klar ist, wie wenig Zeit dir jetzt noch bleibt. Du darfst eins wissen, der Gott, der die Zeit in Händen hält, der ewige Gott, Jesus Christus, er ist da und er hält deine Zeit in seinen Händen und deshalb brauchst du dich nicht zu fürchten vor den Zeiten, die da kommen. Nicht fürchten vor einem Jahr 2012. Nicht fürchten vor all den schweren Dingen, die vielleicht da sein werden. Du darfst getrost in dieses Jahr gehen, weil der ewige Gott da sein wird. Ja, du darfst sogar in den Tod gehen, in das Ende deiner irdischen Zeit, weil du wissen darfst, wenn du an Jesus glaubst, dass du weiterleben wirst in aller Ewigkeit, weil er deine Zeit in Händen hält und er dich niemals aus seinen liebenden Vaterhänden. Wir haben keine Zeit, aber unser Herr und Gott hat alle Zeit für uns auf Golgatha an den Tag gebracht. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.